Willkommen zu unserem Vortrag TUI Widgets, ein Baukasten für Terminal-Anwendungen. Das ist der Martin Hostetler, ich bin Christoph Hüffelmann und wir arbeiten schon seit 2017 zusammen an diesem Projekt.
Ja, warum haben wir das Projekt überhaupt angefangen? Wir sind beide irgendwie in den 90ern mit Text-Mode-User-Interfaces in Kontakt gekommen, damals relativ ikonische Software unter DOS. Erinnern sich vielleicht die einen oder anderen noch dran, die Älteren unter uns. Das war so ein bisschen auch prägend. Und eigentlich wollte ich halt unter Linux jetzt auch Software eigentlich in diesem Stil erstellen. Aber stellt sich raus, das, was man da an Libraries bisher hat, ist, alt. Man merkt den Sachen an, dass sie zumindest im C++-Umfeld oder im C-Umfeld viel Historie haben und aus Zeiten kommen, wo man auch noch anders programmiert hat. Und deswegen wollte ich eine Library haben mit wiederverwendbaren Komponenten für UI-Elemente. Ich wollte als Programmiermodell Event Loops verwenden, wie das eigentlich heutzutage, egal ob man JavaScript oder Rust oder C++ macht, die verbreitete Form ist, wie man programmieren möchte. Unicode-Support ist natürlich auch eine Sache, die ich gerne haben wollte oder die wir gerne haben wollte. Und in der Anlehnung an User Interfaces, wie man sie auch von Desktop-Software kennt, wollten wir sowas Shortcuts, normale Shortcuts, Ctrl-A zum alles markieren, Strg-C, solche Shortcuts auch gut unterstützen. Und was wir an der Stelle auf jeden Fall auch haben wollten, war, dass Keyboard-Handling so ist, dass wenn man irgendwas drückt, was die Software nicht kennt, nicht irgendwas Komisches auftaucht und irgendwas sich bedient, was man nicht erwartet, sondern dass die Software das sauber ignorieren kann, weil die Eingabesequenzen folgen einem gewissen Schema, aber die Standards aus den 80ern haben halt feste Listen von Tastenkombinationen gehabt und alles, was da nicht reingepasst ist, hat halt ja, irgendwas gemacht. Als Fokus haben wir uns dann auf moderne Terminals konzentriert, wo wir gesagt haben, okay, Terminals, die UTF-8 können, das ist so eine Grenze, alles was älter ist, ist entweder unmaintained oder historische Hardware, die sicherlich spannend ist, aber man nicht als tägliches Arbeitsgerät mehr verwenden würde.
Ja, wir kommen beide aus den 90ern, wir haben beide angefangen mit Turbo Pascal zum Beispiel zu arbeiten, solche Anwendungen, die halt damals noch im TUI-Style waren, auf DOS-Mode oder, wenn wir jetzt weiterklicken, zum Beispiel MS-DOS QBasic ist da ein Beispiel für solche Software, aber auch der File-Manager von PC Tools, äquivalent zum Norton Commander oder Midnight Commander, könnten vielleicht auch noch einige von euch kennen. In die Richtung soll es auf jeden Fall jetzt gehen.
Genau. Und gerade eben in den DOS-Zeiten hatte halt Turbo Pascal, die Turbo Vision Library, die damals auch sehr, sehr viele Software verwendet hat, weil sie für ihre Zeit sehr flexibel war. Heutzutage guckt man so ein bisschen und denkt so, da fehlt das ein oder andere, aber damals auf jeden Fall richtungsweisend. Wir sprechen hier von Terminal-User-Interface-Anwendungen oder TUI-Anwendungen, aber ich dachte, ich mache mal hier ein bisschen Begriffsdefinition. Es gibt Command-Line-Interface-Anwendungen, die kennen wir natürlich auch eigentlich alle. Man gibt ein Kommando ein, entweder ist das Kommando, was man eingibt, alleine schon vollständig oder wenn es nicht ist, dann fragt die Anwendung einen vielleicht noch Dinge. Aber das ist ein linearer Prozess in der Regel, wo man eine Reihenfolge hat, wo man auf Fragen antwortet. Man hat vielleicht noch Erklärungstexte. Manchmal kann man auch zurückspringen, aber in der Regel hat man einfach einen linearen Verlauf und wenn man dann irgendwann genug Informationen eingegeben hat, können irgendwelche Dinge passieren. Im Gegensatz dafür, die klassischen Terminal-User-Interface-Anwendungen, TUI-Anwendungen, haben eine wesentlich flexiblere Benutzerschnittstelle, wo man mit dem Cursor oder mit Tab oder ähnlichen Sachen durchnavigieren kann und selber die Reihenfolge bestimmen kann, auf welche Elemente man zugreifen will, was man überspringen will. Und hier sind so ein paar Beispiele. Das ist jetzt mal das Konfigurationsdialog von Lynx. Emacs hat auch so Konfigurationen, wo man frei drin navigieren kann. Hier ist nochmal ein anderes Beispiel, was mehr so ein bisschen den Style mit Fenstern hat. Aber im Wesentlichen benutzen die gleichen Fähigkeiten vom Terminal, aber ergeben einen anderen UX-Flow, wo man halt hier an der Stelle sagt, okay, wir benutzen den ganzen Bildschirm und wir haben nicht so ein Scroll-User-Interface. Als nächstes kommt natürlich die Graphical-User-Interfaces, die statt, dass man einzelne Zeichen als Basiselement hat, wo man dann verschiedene Dinge zu hat, ein viel einfaches Basiselement haben, den Pixel, aber dafür halt einfach viel mehr, was aber auf der anderen Seite natürlich auch heißt, dass man sich um viel mehr Details kümmern muss, dass es Fonts plötzlich relevant werden und dass man viel mehr Bandbreite braucht. Ein Terminal über ein Modem, über ein altes Modem zu bedienen oder eine SSH-Schnittstelle, die eben irgendwie doch nicht so schnell ist, ist kein Problem. GUI-Anwendungen, ja, mit guten Internetverbindungen natürlich auch kein Problem, mit langsamen Verbindungen oder mit hoher Latenz manchmal etwas schwierig.
Ja, wo kommen wir hin, wo gehen wir her? Wir haben ganz unten die Applikation, also unser Executable, was unten rausfällt. Das baut auf der heute vorgestellten TUI-Widgets zum Beispiel. TUI-Widget selber braucht Qt. Qt ist quasi unsere Betriebssystem-Abstraktionsschicht, die wir hier eingebaut haben. Dann gibt es dazu noch einen PostgreSQL-Manager, der sich grundsätzlich um Signale kümmert, wie im Namen steckt. Zum Beispiel Kill wird abgefangen, Crashs werden abgefangen, dass wir das Terminal auch wieder sauber verlassen können, beziehungsweise Window-Change-Commands, wenn wir das Terminal resizen, dann ist das auch eine Information, die wir durch den PostgreSQL-Manager bekommen. Darüber da steht noch TermPaint. TermPaint haben wir euch letztes Jahr in einem Vortrag gezeigt. TermPaint ist quasi unsere Terminal-Kommunikation, die komplett alle Basic-Commands zum Terminal beschreibt und abfängt.
Wir haben im Prinzip also jetzt Qt 5 als Basis genommen. Qt 6 Support ist sicherlich auch auf der Roadmap, aber da brauchen wir noch ein bisschen API-Surface für Qt, weil wir im Moment Private APIs in Qt 5 verwenden, was in 5 kein Problem mehr ist, weil es gibt keine neue Entwicklung mehr. Die APIs sind also, auch wenn sie private sind, stable, aber in Qt 6 wollten wir das nicht machen. Da müssen wir nochmal jetzt, wo die Library released ist, mit dem Qt-Projekt reden, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ansonsten müssen wir noch ein bisschen was umschreiben. Ja, Qt benutzen wir für die Event Loop und für das Objektmodell und natürlich generell Betriebssystemabstraktion. Prinzipiell könnten die Anwendungen dann halt auch zum Beispiel auf Windows im Terminal laufen, wenn man denn Spaß hat. Das ist im Moment nicht wirklich getestet, aber man will ja flexibel sein, auch für die Zukunft. TermPaint verwenden wir für die ganze Terminal-Ansteuerung, das heißt, die Low-Level-Erkennung und Ansteuerung ist in einer getrennten Library, weil sauberes Layering ist immer nützlich. Ja, ansonsten haben wir in TermPaint fertige Komponenten, mit denen man User-Interfaces aufbauen kann, beziehungsweise die man selber erweitern kann. Das Ganze ist eine C++-Library und später in den Qt-Beispielen werden wir sehen, dass die das Namespace TUI verwendet, damit wir die Komponenten sauber getrennt haben und weil das einfach Best Practice ist. So, wir haben natürlich ein paar Prinzipien, die wir in unserer Anwendung, in unserer Library erfüllen wollen. Wir haben uns darauf konzentriert, dass wir von dem Look und Feel wie GUI-Anwendungen sind. Es gibt ja Anwendungen wie VI oder TOP, die eine ganz andere Ästhetik haben, die klassischerweise eher aus dem Unix-Bereich kommt. Das kann man prinzipiell bestimmt mit TUI-Widgets auch irgendwann machen, aber wir haben uns jetzt darauf konzentriert, dass wir das Look and Feel für mehr von GUI-Anwendungen übernehmen. Wir haben gesagt, dass wir Farben nicht hardcoden, sondern dass wir die für den Entwickler einstellbar machen wollen, weil da gibt es auch diverse verschiedene Ästhetiken, die Entwickler haben wollen. Es gibt die klassische blaue Ästhetik, es gibt aber auch Leute, die sagen, okay, das ist ein bisschen viel, ich will hier keinen ärgerlichen Fruchtsalat machen, sondern ich will eine Software, die vielleicht auch einfach schwarz-weiß ist.
Ja, du hast mir mein Schwarz-Weiß geklaut. Ja, Schwarz-Weiß-Terminals wollen wir auch unterstützen, das war mein Part, kein Ding. Genau, das ist halt, wir zeigen das nachher an, das werden wir auch nochmal genau zeigen mit ein paar Mnemonics, die uns da Hilfestellungen geben an der Stelle, dass wir das in Schwarz-Weiß-Modus auch sichtbar machen.
Genau, und wir wollen auch Terminals supporten, wie zum Beispiel das Terminal, was im Linux-Kernel eingebaut ist, was weniger Zeichensatz hat. Das heißt, man muss auch beachten, dass man Fallbacks hat, wenn die Zeichen, wenn man in irgendwas erkannt hat, dass man die verwenden muss, weil schöne Line-Drawing-Characters gegebenenfalls nicht existieren. Ja. Ansonsten wollen wir in Zukunft eine AB-Stable Library haben, sodass man entsprechend, wenn man ein Programm kompiliert hat, auch mit einer neueren Version der Library linken kann, wenn zum Beispiel Sicherheitsupdates oder vielleicht auch Funktionalitätsupdates oder Support von anderen Terminal-Sachen drin ist. Das ist im Moment Work in Progress, weil die Library noch relativ neu ist und wir im Moment uns noch die Möglichkeit offen lassen wollen, da relativ einfach Dinge drin zu ändern. Das wird später halt etwas schwieriger. Ansonsten wollen wir möglichst modular das aufgebaut haben, sodass wir, dass man einzelne Komponenten austauschen kann, wenn man sagt, okay, ja, an der einen Stelle brauche ich halt mehr Funktionalitäten oder ich hätte gerne, dass irgendwas anders ist, aber dass die Sachen nicht per internen Schnittstellen irgendwie so aneinander gekoppelt sind, dass man zum Beispiel das Dialogelement nicht austauschen kann, weil dann plötzlich alle anderen Komponenten sich nicht mehr finden oder sowas. Das ist manchmal in Qt ist das ein bisschen nervig, weil man bei den Qt-GUI-Sachen manchmal sehr große Funktionsblöcke hat, die irgendwie zusammenhängen. Und ansonsten wollen wir auch Global State vermeiden. Das ist so ein bisschen Trade-off. Auf der einen Seite ist natürlich Global State manchmal einfach. Auf der anderen Seite wollen wir zum Beispiel unterstützen, dass man mehrere Terminals ansteuern kann. Deswegen muss man an einigen Stellen übergeben, okay, das ist jetzt die Terminals, mit denen ich gerade eben in dem Fall kommunizieren will.
Ja, der Martin wird jetzt eben schnell alles umbauen. Wir wollen nämlich auch eine Demo zeigen, was wir denn überhaupt alles schon können. Das bedeutet, Mensch, bist du schnell. Wir müssen das Terminal schließen.
Ach, was habe ich hier noch?
Okay, ja, genau.
Erzähl du weiter.
Ich erzähle weiter, genau. Genau, unsere GUI läuft halt im Terminal, das ist klar. Wir haben... Ich werde jetzt einfach mal sprechen, dem Martin quasi vor, weil wir können keine Tastaturkommandos zeigen, die hier passieren werden. Dementsprechend sage ich dem Martin einfach mal, drück mal bitte Escape. Und er drückt für mich Escape und dann können wir hier durch diese Demo-Anwendung einfach mal durchgehen. Wir drücken Alt F, damit wir das Menü öffnen können und drücken jetzt mal auf B für Button. Genau. Hier haben wir drei Button-Typen, Disabled, Inactive und Default. Mit Tab kann man die Elemente wechseln und wir haben ein D, das hier gehighlightet ist, das ist unser Mnemonic. Damit können wir quasi mit Alt D quasi auf den Button springen und den Button-Event auch auslösen. Das sehen wir da oben, das haben wir in Blau einfach mal gekennzeichnet, was gerade geklickt worden ist. Dafür kann der Martin auch mal auf den anderen Button klicken und Enter drücken. Und man sieht, dass der zweite Button aktiviert worden ist. Zum ersten Button kommen wir nicht hin. Genau. Die Gänsefüßchen sind auch noch wichtig, das ist so quasi der Hinweisgeber, wenn wir im Schwarz-Weiß-Modus sind, den wir jetzt nicht hier zeigen, aber so kann man quasi auch dieses Gehighlightete quasi darstellen in anderen Terminals. Mit Escape kommen wir hier wieder raus aus dem Dialog und gehen quasi zum nächsten. Genau, Checkboxen. Auch hier gibt es wieder drei Typen von Elementen. Das Disabled, das Inactive und das Selected gerade. Das Selected hat hier vorne die Gänsefüßchen. Mit Leerzeichen kann der Martin quasi den State ändern. Dann gibt es noch ein Tree-State. Das ist so eine Besonderheit, die es ja bei Buttons gibt. Die haben wir gekennzeichnet durch die Raute. Genau, auch hier gibt es wieder die Mnemonics. Die können wir quasi mit Alt-I, kommen wir vorne hin, und können quasi den ersten automatisch zu hinspringen bzw. selecten. Genau. Dann kommen wir auch schon zum nächsten. Ich hoffe, ich renne nicht so schnell, aber wir waren auch ein bisschen über der Zeit. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Wir haben die Readybox. Danke. Genau, die haben wir hier gruppiert in zwei Gruppen. Deswegen sehen wir zwei Punkte, die aktiv sind. Wir haben hier in der Gruppe A jetzt gerade den Button und kommen natürlich auch wieder mit den Mnemonics, mit Alt-I zum Beispiel, zu dem in der Gruppe B und können den direkt selecten. Umgekehrt kommen wir natürlich mit Tab durch alle Buttons durch. Der Disabled-Button ist etwas grau. Genau, da kommen wir zum Beispiel, wenn wir in der Gruppe A auf den Inactive klicken, dann können wir nur den aktivieren und den anderen natürlich nicht mehr aktivieren. genau das gleiche in grün quasi. Das Schema ist überall gleich. Genau, aber zwei Gruppen können wir auch unterstützen, das ist auch ganz wichtig. Dann kommen wir zum Label. Label ist ganz langweilig. Labels sind einfach nur Textboxen, also Textsachen, die können wir auch kolorieren, die können wir auch auf Disabled stehen und sie haben auch ein Mnemonic. Da kommen wir aber gleich zu. Dann haben wir noch die Inputbox, die nehmen wir, genau, den nehmen wir gleich auseinander. Der Martin kann auch Text reinschreiben, genau, also ein Hexenwerk, genau, können auch Text löschen. Das sind unsere Elemente, die wir grob haben. Dann springen wir noch zu einer ListView. Das ist quasi nochmal ein komplizierteres Element. In unserem Fall haben wir einfach mal einen Dateisystemdialog hinterlegt. Da kann der Martin mit Pfeilen durchscrollen. Er kann auch die Build-Up- und Build-Down-Taste verwenden. Oder er kann Ende und Start drücken, um an Anfang oder Ende zu kommen. Und mit Enter kann er quasi einen Ordner auswählen, wenn er das möchte. Und natürlich können wir auch Buchstaben und Zahlen supporten. Das heißt, wenn wir direkt O drücken, dann kommen wir bei O wieder aus. Also auch das haben wir berücksichtigt an der Stelle. Die Gänsefüßchen sind auch wieder zum Highlighten, wo wir denn aktiv gerade sind. Ja, dann kommen wir zu einer komplexen Übersicht einfach mal. Das ist unsere Search-Komponente, haben wir die genannt. Wir haben sie kopiert quasi aus einer anderen Anwendung. Ja, gerade haben wir die Inputbox gerade selected und unten rechts sehen wir den Next-Button, der hat nur einen Pfeil. Das ist unser Default-Button, das heißt, wenn der Martin jetzt Enter drückt, dann springt er sofort auf diesen Next-Button und aktiviert diesen Next-Button auch sofort. Genau, und mit Alt-I kommt er auch wieder oben zu dem Find und das ist auch die Verknüpfung von den Labels zu den Buddies, die sie quasi haben. Die Buddies ist dann quasi die Inputbox, also der Freund, wie auch immer man die nennen möchte. Genau. Mit Tab können wir einmal durch alles durchgehen. Wir haben natürlich auch das alles einmal selected. Und genau, wir haben auch den Close-Button einmal implementiert. Man kann auch tatsächlich Sachen verknüpfen. So, dann haben wir noch unter Help ein Window eingepackt. Windows sind blau. Windows liegen grundsätzlich im Layering hinter den Dialogen. Wir haben eben nur Dialoge gesehen. Das können jetzt mal in das Menü strengen mit Alt Minus, genau, und können das quasi verschieben. Das heißt, wir können diese Boxen quasi, also der Customer kann sie selber positionieren, wenn er das möchte. Man kann diese Dialogboxen, die wir gerade gesehen haben, frei definierbar machen. Also jeder Entwickler kann da eigene Einstellungen vornehmen, ob er das alles haben. Macht doch mal das Menü vielleicht auf, dann kann man auch mal sehen, was da alles drin war. Genau. Können wir auch wieder auf Automatik zum Beispiel zurückspringen. Und dann wird es fest positioniert. Das ist wichtig zum Resizen nachher, wenn wir das ganze Window größer oder kleiner machen. Genau, dann haben wir noch eine Spezialsache eingebaut, die sich natürlich jetzt nicht direkt ergibt. Der Martin macht das Terminal jetzt für uns kleiner und also alles riesengroß. Wenn wir jetzt hier das Hauptmenü einmal öffnen, erscheint da unten ein F6 Scroll. Das haben wir eingebaut als Visualisierung, dass wir hier eine neue Funktion noch haben oder zur Verfügung steht. Wenn der Martin jetzt F6 drückt, dann ändert sich auch die Hilfe quasi und da stehen so Pfeiltasten, damit wir mit Pfeiltasten jetzt quasi diesen zu kleinen Bildschirm, den wir hier haben, auch visualisierbar machen. Also wir haben quasi unseren Space quasi vergrößert. Genau, wenn der Martin ganz unten ist und Escape drückt, dann bleibt die Sache so stehen und er kann quasi das Menü weiter selecten, wie er möchte. Und wenn er das Menü wieder schließt mit Escape, dann oder auf About geht, dann kommen wir auch wieder in den normalen Sichtbereich zurück. Also wir müssen jetzt nicht wieder zurück kommunizieren. Da ist eine Frage, das ist super, ich komme mit dem Mikro vorbei, damit es auch auf Tonaufzeichnung ist.
Da oben steht noch Radio-Button A2 checked. Ist das gewünscht oder?
Das habe ich nicht implementiert. Ja, wir sind erst kurz vor der Frostcom fertig geworden und haben kurz, also seit letzter Woche haben wir diese Demo kurz schnell runtergeschrieben, damit wir was auf der Demo hier zu zeigen
das
haben.
Das ist letztendlich das Letzte, was wir tatsächlich gemacht haben, was in den Bereich da oben was geschrieben hat. Wir haben nicht gemacht, dass wenn man die Dialoge schließt, dieser Bereich, der ja auch eigentlich nur mehr zur Demo ist, wieder gelöscht wird.
Aber gut aufgepasst, sehr gut. Genau. Das war jetzt das Window und dann kommen wir nochmal in den normalen Modus. Da bist du hoffentlich schon drin. Genau.
Ich muss gerade nochmal groß machen.
Ja, genau.
Oder klein.
Dann können wir auf den. Genau. Dann können wir noch da mit Alt-Q, da haben wir unten nochmal so einen Shortcut eingeblendet, können wir quasi auch das, die ganze Anwendung einmal schließen. Du hast nicht Alt-Q in den Shortcut genommen. Und was wichtig da an der Stelle ist, einfach zu sagen, ist, dass wir hinter unserem Terminal natürlich wieder aufräumen. Wir kommen gerade aus dem. Nicht aufgeschrieben. Wie heißt
ja,
das? Doch, den Alternate Screen. Ja, doch, ich weiß es doch wieder. Aus dem Alternate Screen kommen wir wieder zurück in den Default Screen. Und genau, das ist einfach wichtig auch, dass man die Terminals hier sauber hinterlässt. Das ist eigentlich das, was wir sagen wollen.
Genau, also man hat, das ist auch konfigurierbar, wenn eine Anwendung das gerne nicht hätte, dass stehen bleibt, was man zuletzt gesehen hat, weil man zum Beispiel einen Pager hat, wo man sehen möchte, wo man, an welcher Stelle man aufgehört hat, dann kann man das auch ausschalten. Aber per Default ist es so, dass wir den Old Screen verwenden, sodass man wenn man auf die Shell zurückkommt, sieht, was man vorher getan hat. So, jetzt einmal wieder zurück. Das war die falsche Taste. Ja. Tippen können hilft.
Auf die.
Das ist tatsächlich mittlerweile die 31, ja. Ja, wie wir eben gesehen haben in der Anwendung, bestehen die Anwendungen so aus verschiedenen Komponenten und diese Komponenten sind in so einer Art Baumstruktur angeordnet. Das heißt, sie haben einmal so eine Parent-Child-Relationship, wo Sachen innerhalb von anderen Komponenten sind und zusätzlich sind die sind die übereinander geschichtet. Das heißt, wir fangen hier in der Anwendung mit einer Root-Komponente an, die man in dem Beispiel jetzt gerade eben nicht sieht, beziehungsweise eben in der Demo hat man die Root-Komponente gesehen, das war dieser Hintergrund, auf dem alles andere stattgefunden hat. Dieser Root-Komponente gibt es diverse Child-Elemente, da haben wir zum Beispiel hier in diesem Beispiel eine Menübar und eine Statusbar und haben wir zwei Fenster. Die sind alle da drauf und auch der Dialog ist noch in der Root-Komponente, liegt aber höher in der Stacking-Order als die Fenster darunter. Jetzt kommen wir zu Elementen, die in dem Fall in dem Dialog drin sind. Das heißt, diese Elemente hier liegen in dem Dialog, haben prinzipiell auch eine Stacking-Order, die man aber jetzt nicht so gut sieht, weil sie sich nicht überlappen. Das heißt, wenn die Komponenten in dem Dialog drin liegen, kann man auch, wenn man die verschiebt, können die nicht außerhalb des Dialogs anderen Sachen überschreiben, weil der Dialog sozusagen deren Begrenzung ist. Das heißt, die haben da automatisches Clipping drin. So, wenn wir eine Library machen, brauchen wir natürlich auch Code. Wie fühlt es sich an, die Library zu verwenden? Wir haben hier mal eine ganz einfache Main-Routine. Da wird erstmal mit der QCore-Application das Qt initialisiert. QCore-Application, also das Core, um den GUI-Bereich von Qt nicht zu initialisieren, weil der ja hier in dem Fall unnötig ist. Dann initialisieren wir in der nächsten Zeile Z-Terminal, das ist die von TUI Widgets, die Terminal-Abstraktion bzw. die Ansteuerung von dem Terminal. Hier sind keine Optionen angegeben, das heißt, wir verbinden uns mit dem Terminal, von dem die Anwendung aufgerufen worden ist und nehmen die Default-Optionen. Dann haben wir eine Instanz von der Anwendungsklasse bzw. von dem, was als Root-Widget verwendet werden soll. Das ist in dem Fall eine ganz einfache Anwendung und verbinden die über das SetMainWidget mit dem Terminal und starten danach die Event-Loop von Qt. Dann läuft die Initialisierung des Terminals, das heißt Terminal erkennen und dann Größe erkennen und initialisieren. Ja, die Root-Klasse selber ist von Z-Root abgeleitet. Das ist nicht zwangsläufig nötig, aber das ist implementiert so Infrastruktur wie zum Beispiel die Fenster zwischen den Fenstern hin und her schalten und einen Default-Hintergrund. Und wir haben zwei Methoden. Die Terminal-Changed-Methode wird aufgerufen, sobald die Verbindung mit dem Terminal vollständig aufgebaut worden ist. Und ja, da kann man dann sozusagen das User-Interface initialisieren. Die ist ein bisschen länger, deswegen haben wir die in mehrere Slides aufgeteilt. Auf der ersten Slide initialisieren wir einen Shortcut für Escape, das heißt, es wird einfach eine Klasse angelegt, da wird übergeben, dass die auf Escape reagieren soll und dass die Application Shortcut heißt, dass die global ist, dass die also nicht nur für ein einzelnes Fenster gilt, sondern dass man die überall in der Anwendung benutzen kann. Ja, dann benutzen wir die Co-Object-Connect-Methode, um von dem Shortcut die Activated-Signal mit einer Quit-Methode zu verbinden. Und die Quit-Methode sagt dem Qt einfach nur, okay, kann sich beenden. So, als nächstes haben wir ein Fenster. Das ist in dem Fall eine Instanz von der Z-Window-Klasse. Da übergeben wir einen Text als Fenstertitel und als letztes Parameter übergeben wir, was der Parent von diesem Fenster ist. Das heißt, in dem Fall ist es sys, also die Root-Komponente. Und dann setzen wir Position und Größe, das heißt x, y, Breite und Höhe. Und das kann man manuell machen, wie hier in dem Beispiel, weil es relativ einfach ist. Oder es gibt diverse Möglichkeiten, sowas automatisch zu setzen, zum Beispiel indem man sagt, okay, ich will es auf dem ganzen Bildschirm haben oder ich will zwei Fenster untereinander haben oder oben ein Fenster, dann daneben, dann zwei Fenster nebeneinander und dann wieder unten eins. Da ist man mit VBox und HBox-Layouts ist man relativ flexibel. Ja, und dann haben wir hier noch einen Button eingebaut. Bei dem Button, der ist Child von dem Fenster dann. Und da steht Quit drin. Da sieht man noch eine Besonderheit. Wir haben die Möglichkeit, dass man Markup für die Texte verwendet, sodass man das mit dem M-Element, das Q, hervorhebt, sodass das automatisch als Keyboard-Shortcut verwendet wird. Ja, dann passiert im Prinzip wieder mit Q-Object Connect analog. Das Klick-Signal wird mit der Quit-Funktion verbunden. Wir setzen wieder die Position und jetzt kommt dazu, wir setzen Fokus. Das heißt, die Keyboard-Eingabe wird sofort mit diesem Button in Verbindung gebracht und von da aus kann man dann weiter durch die Anwendung navigieren.
Ja, wir wollen uns das Input-Dialog nochmal genauer angucken. Den hatten wir eben schon einmal kurz gesehen, aber wir nehmen uns jetzt mal dieses Element mal genau vor. Eigentlich ist eine Inputbox nur eine Fläche, wie man hier sieht, wie wir hier gezeichnet haben. Also die blaue Fläche ist eigentlich die Inputbox. Die können wir auch mit Text natürlich beschreiben. Bis hierhin alles noch ganz einfach. Das können wir theoretisch auch mit TermPaint alleine lösen. Allerdings hat natürlich eine Inputbox noch ein paar mehr Features dabei. Die wollen wir jetzt genau mal analysieren.
Genau, aber vorher eigentlich nochmal, wie sieht das eigentlich aus mit der Ausgabe im Terminal bzw. in TUI Widgets? Terminals benutzen ja Zeichen als primäres Element, das heißt, wir haben eine zweidimensionale Array von Zeichen und diese Zeichen haben gewisse Attribute. Natürlich, was steht in dem Zeichen drin, zum Beispiel ist es ein T oder ist es so ein Grafikzeichen, Vordergrund und Hintergrund, aber wir haben auch sowas wie Attribute. Bei dem File-Menü haben wir eben gesehen, das F ist unterstrichen. Es gibt auch sowas wie Fettdruck. Wer es mag, gibt es auch Blinken, damit man auf sich aufmerksam machen kann, wenn der Alarm da ist oder so.
Ja, dann haben wir hier mal einen Code-Ausschnitt aus der Library, wo wir das Z-Input Paint-Event quasi, wo das Zeichnen tatsächlich stattfindet. Auch das wollen wir euch zeigen. Im Grunde genommen holen wir uns hier einen Painter. Mit dem Translate and Clip geben wir quasi die Position vor, wo geschrieben werden darf, und mit den weiteren Komponenten geben wir die Breite und Höhe quasi an. Dann haben wir, also das ist der Bereich, den wir dann quasi blau zeichnen. Dann haben wir einen Text Layout. Das ist quasi da die Komponente, die fürs Zeichnen zuständig ist. Beziehungsweise für Cursor-Positionen. Im weiteren Beispiel haben wir jetzt ausgeblendet erstmal die Farben, die hier gesetzt werden. Und im nächsten Verlauf sehen wir noch einen Painter Clear. Der macht uns erstmal die komplette Fläche leer, damit wir das Terminal quasi vor uns erstmal aufräumen, weil die anschließende Draw-Methode quasi nicht den kompletten Bereich beschreibt, sondern nur den Bereich, wo sie weiß, dass sie jetzt Text schreiben muss. Ja. Als nächstes für unsere Inputbox brauchen wir einen Cursor. Den haben wir hier eingezeichnet und indem wir den Cursor natürlich auf die Anwendung gesetzt haben, ist die Anwendung grün, also ist der Inputbox grün geworden. Die grüne Inputbox zeigt uns quasi an, dass wir jetzt Fokus haben. Und in der nächsten Folie haben wir das auch nochmal in Code dargestellt. Die Draw-Methode haben wir jetzt noch zusätzlich erweitert durch die Show-Cursor, dass wir quasi eine Cursor-Position quasi angegeben haben an der Stelle.
So, ein Input-Box-Element muss natürlich auch Keyboard-Eingabe beachten. Das heißt, wenn eine Komponente Fokus hat, kann die Komponente in der Key-Event-Methode alle Tasten, die nicht vorher von irgendwelchen Shortcuts belegt worden sind, kann die sich anschauen und überlegen, ob sie die verarbeiten möchte oder nicht. Dabei unterscheiden wir zwischen Buchstaben, das können auch möglicherweise mehrere Codepoints sein, wenn entsprechende Sprachen im Einsatz sind, die das in Unicode verwenden, oder Tasten, sowas wie Escape oder Pfeiltasten. Und wenn die Komponente die Keyboard-Eingabe nicht selber verarbeitet, dann bubbelt die durch den Komponententree durch, sodass zum Beispiel ein Dialog sich darum kümmern kann, dass die Tab-Tasten funktionieren oder dass Escape funktioniert, und die Root-Komponente kann zwischen den Fenstern hin und her schalten. Ja, und wenn die Sachen nicht verarbeitet werden, dann werden sie halt ignoriert.
So, jetzt kommen wir zum Thema Scrolling. Das ist eigentlich genau der Punkt, warum wir dann die TUI-Widgets geschrieben haben. Das Scrolling ist hier jetzt unten durch in dem Codebeispiel auch mal kurz nochmal gezeigt. Wir zeichnen zwar nur in dem, also wir beginnen ab dem Bereich, ab wenn wir zeichnen wollen, das quasi hier das S, ab dem wollen wir beginnen. Das wird hinten automatisch abgeschnitten, weil wir nicht über die Komponente drüber zeichnen können. Das erledigt TUI Widgets dann quasi für uns mit den Baukastenelementen, die wir da zur Verfügung stellen. Genau. Wichtig zum Beispiel hier ist die User Experience für mich immer gewesen an der Stelle. In dem oberen Beispiel sieht man, dass man so ein bisschen noch ein Zeichen frei hat. In den unteren haben wir auch ein Zeichen freigelassen, also nach vorne. Das heißt, wir sehen, was wir löschen würden, wenn wir jetzt die Backspace-Taste drücken würden. Das ist ganz viel Kleinfuselei, die wir uns da die Arbeit gemacht haben, dass die Elemente so haptisch funktionieren, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ja. Beim Thema Scrolling wird es dann spannend, wenn man solche Zeichen hat, wie hier diesen Pinguin oder den Frosch, wie man den ein bisschen erkennen kann. Das ist ein doppelbreites Zeichen, das heißt, es belegt zwei Zellen. Auch das wollen wir unterstützen, aber beim Scrolling ist es umso schwieriger, weil wir müssen wissen, ob es ein doppelbreites Zeichen ist. Die weiße Fläche wird eigentlich gezeichnet jetzt vom Terminal, das heißt, darum müssen wir uns tatsächlich nicht kümmern. Aber das Scrolling zwischen die Zeichen, wir wollen ja nicht zwischen dem Pinguin aufkommen, sonst zerhacken wir den Pinguin, wenn wir irgendwas machen würden, das sähe ja irgendwie blöd aus.
Genau, die Zeichen, also das Terminal kann halt diese doppelbreiten Zeichen entweder ganz oder gar nicht darstellen. Das heißt, man muss beim Scrolling dann halt beachten, dass man im Zweifelsfall halt zwei Zeichen scrollen muss, statt dass man denken würde, nur ein Zeichen. Und dann gibt es noch so diverse weitere Spitzfindigkeiten von Unicode, die man natürlich behandeln muss, wie das zum Beispiel in dem Fall die Zeichen aus Qt verwendet, QTF16. Das heißt, in dem Fall sind diese Emoji-Zeichen tatsächlich zwei Indexpositionen im String, aber man darf da mit dem Cursor intern auch nicht zwischen, weil ansonsten hätte man so ein halbes Zeichen und das gibt nur Blödsinn auf dem Bildschirm und auch hinterher in den Datenstrukturen. Zusätzlich gibt es Zeichen, also es gibt auch Zeichen, die, bei denen das nicht so ist, die einfach nur doppelt breit sind. Das heißt, an der Stelle muss TUI Widgets halt die Zeichen, eine Zeichendatenbank verwenden, die zum großen Spaß von allen dann auch noch terminalabhängig ist, wo drin steht, wie denn das Terminal diese Zeichen tatsächlich interpretiert. Ja, und mehr Unicode. Unicode hat die Möglichkeit, dass Zeichen sich sozusagen zusammensetzen können, dass man sagt, okay, ich habe hier ein A, aber ich habe zusätzlich noch ein Zeichen darunter, um einen Ring anzuzeigen. Und wenn man dann Lust hat, kann man dann auch noch einen Strich und beliebige Stacks von Dingen machen. TUI Widgets unterstützt das auch, die Terminals unterstützen das mit begrenzter Menge. Also, dass man manchmal in HTML-Seiten sieht, oben und unten ganz viel Kram drin, werden die meisten Terminals natürlich nicht anzeigen, aber das, was man für tatsächlich reale Sprachen braucht, geht auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch so eine Fähigkeit, dass Terminals natürlich Einfügen von Text ermöglichen. Die meisten Terminals mittlerweile ermöglichen der Anwendung auch das zu unterscheiden von Keyboard-Eingabe, was nützlich ist, wenn man zum Beispiel versehentlich bei dem Text, den man kopiert hat, den Zeilenumbruch mit kopiert hat und den irgendwo einfügen möchte, dann möchte man natürlich nicht, dass automatisch der Default-Button ausgelöst wird. Das heißt, wir haben uns entschieden, dass wir die Eingabe durch Paste, soweit es das Terminal unterstützt, als anderen Event-Typ haben, die der Widgets dann entsprechend auch implementieren müssen. Wenn sie das nicht tun, wird es halt einfach ignoriert, damit sie dann die sinnvolle Reaktion machen können. Wir haben im Moment keinen Mouse-Mode implementiert, das heißt, der normale Terminal-Copy-and-Paste-Funktionen funktionieren wie gewohnt. Wir wollen in Zukunft auch Maus-Support einbauen. Das wird aber auf jeden Fall Opt-in sein, weil es sehr unterschiedlich ist, was die Anwender denn da tatsächlich wollen. Ich glaube, für die Linux-Distributionen bei Vim den Maus-Mode angeschaltet haben, haben diverse Leute laut geschrien. Das hat man weit gehört. Dementsprechend muss man da vorsichtig vorgehen. Wir hatten uns auch entschieden, dass wir uns darauf konzentrieren, erstmal die Keyboard-Navigation so weit zu machen, dass man wirklich alles gut bedienen kann, bevor wir uns mit der Maus den einfachen Ausweg, ach, wenn der Fokus weg ist und man nichts mehr markieren kann, kann man ja immer noch die Maus benutzen, antun, weil ja, Konstrukte sind manchmal hilfreich. Ja, hier haben wir nochmal den bisschen vollständigere Version von dem von der Paint-Routine gemacht. Der Paint-Event kommt rein. Aus dem Paint-Event holen wir uns den Painter und machen mit Clip and Translate und Clip schränken wir den Bereich an, in dem wir tatsächlich zeichnen können. Das heißt, der Rest ist geschützt. Dann holen wir uns machen wir uns ein Textlayout, dem wir übergeben wird Teile von dem Terminal. Das ist wieder das, was wir keinen Global State haben wollten, womit er bestimmen kann, wie dieses konkrete Terminal tatsächlich Text misst und wie es den auseinandernimmt, und übergeben dann den Text. Und dann sagen wir Do Layout. Wir geben hier einfach eine große Breite an für den zur Verfügung stehenden Platz, weil das die pragmatische Lösung ist. Wenn jemand ein Terminal hat, das so breit ist, dann freuen wir uns auf einen entsprechenden Issue. Dann kann man das bestimmt nochmal korrigieren. Ja, die Farben haben wir hier noch auch weiter ausgeblendet. Das ist im Wesentlichen, dass man getColor aufruft mit einem entsprechenden symbolischen Namen für die Farbe, die man verwenden will. Das ist allerdings ein bisschen fricklich, weil natürlich Focus, Disabled und ähnliche Sachen da mit langweiligen If-Bedingungen eine Rolle spielen. Ja, genau. Dann rufen wir nochmal die Clear-Methode auf. Das hat Christoph eben schon erklärt. Damit malen wir einfach im Prinzip ein Rechteck in einer gewissen Farbe. Vordergrund- und Hintergrundfarbe muss man hier angeben, weil Terminals tatsächlich davon ausgehen, dass auch bei Leerzeichen Vorder- und Hintergrundfarbe einigermaßen Kontrast ergeben, weil es zum Teil die Cursor verwenden, zum Beispiel um den Cursor anzuzeigen. Das heißt, wenn man, hatten wir am Anfang mal gemacht, einfach als Vordergrund und Hintergrund die gleiche Farbe angibt, dann war der Cursor ansichtbar. Nicht ideal. Ja. Wir haben hier in dem Fall auch noch, dass wir, wenn wir den Fokus haben, dann zeigen wir den Cursor an, klar, und die Scrollposition wird verwendet. Wenn wir keinen Fokus haben, haben wir uns entschieden, dass die Elemente immer den Anfang anzeigen, weil es normalerweise irrelevant ist, wo man denn beim Editieren das letzte Mal war. Man will einfach sehen, wo man mit dem Text, was man für Text in dem Feld drin hat.
Ja, dann gibt es natürlich sowas wie Passwortfelder. Wir haben ganz viele sonstigen Features noch mit untergebracht. Passwortfelder ist ganz einfach implementiert, Text durch Sternchen zu ersetzen, ist jetzt keine Zauberei, aber auch solche Kleinigkeiten haben wir alle schon mit vorbereitet, dass die einfach verwendet werden können. Kommen wir zum Thema intuitiv. Nicht lachen, das ist ein ganz schlechter Witz. Ja, das erste Mal, wenn man sich ein Terminal setzt, dann ist das natürlich etwas schwierig, dass man nicht alles direkt kennt. Wir haben uns versucht, auf wenige Sachen zu begrenzen. Das bedeutet zum Beispiel, mit Escape können wir schließen. Es ist klar, mit Tab können wir die Elemente durchwechseln. Mit F6, hier wird es schon spannender, das zu wissen, beziehungsweise Shift F6 können wir den Fenstermodus wechseln. Mit Alt Minus, kann man zum Beispiel das Menü öffnen. Ursprünglich ist das.
Ja, genau. Also wir haben ein bisschen mit den Tastenkombinationen tricksen müssen. Bei vielen Fenstermanagern kennt man das zum Beispiel bei GNOME, wenn man Alt-Leerzeichen drückt, bekommt man das Fenstermenü, wo man verschieben und schließen kann. Ist schon belegt, wenn wir das versuchen in der Anwendung abzufangen, dann kommt bei uns nie was an, weil das Window-Manager das schon geschnappt hat. Deswegen haben wir uns hier entschlossen, Alt-Bindestrich zu verwenden. Das ist in einigen Anwendungen, die man sonst so kennt, auch drin. Das ist allerdings schon ein bisschen älter. Multi-Document-Anwendungen sind ja gar nicht mehr so beliebt, beziehungsweise heutzutage geht es mehr in Richtung Tabs. Genauso wie mit dem F6 zum Fenster wechseln, das wäre halt klassischerweise Alt-Tab, beziehungsweise Shift-Alt-Tab. Aber auch da wieder der Window-Manager greift uns die Tasten weg.
Ja, und weiter geht's mit den Alt-Kürzeln, die wir natürlich unterstützen können, von A bis Z bis 0 bis 9. Aber Steuerung haben wir jetzt hier nur A bis Z aufgeführt, weil auch die Steuerungstasten vom Terminal selber schon belegt worden sind.
Genau, also mit den Alt-Tasten kann man halt die Kürzel aktivieren. Das haben wir ja eben in der Demo gesehen. Das ist auch relativ flexibel. Das funktioniert mit der Terminal-Kommunikation mit den meisten Tasten. Bei den Steuerungstasten ist das Ganze so, dass das traditionell ja, Steuercodes waren, die man über die Tastatur eingeben konnte. Aber heutzutage sind das halt ganz normale Tastenkürzel. Das hat aber so ein bisschen den Effekt, dass zum Beispiel Tab das gleiche ist wie Steuerung I und Enter ist das gleiche wie Steuerung M. Das heißt, das kann man in dem klassischen, also in dem ganz normalen Basic-Modus von Terminals, kann man das nicht unterscheiden. Wir haben für einige Terminals, also vor allen Dingen im Moment für Xterm, haben wir implementiert, dass wir in einen anderen Modus schalten, wo man diese Tasten tatsächlich auch auseinanderhalten kann. Aber da muss man bei der Anwendungsentwicklung ein bisschen aufpassen, je nachdem, auf welche Terminals man Rücksicht nehmen will. Das wird sich dann aber auch Details dazu, was kompatibel ist und was ein bisschen eingeschränkt ist, in der Dokumentation finden. Ja, Testing ist natürlich auch eine wichtige Sache. Wir haben natürlich CI implementiert für unser Projekt. Das heißt, wir wollen ja auch, dass ältere Distros unterstützt werden, beziehungsweise Distributionen, die wir selber nicht verwenden. Aber wir wollten auch die BSDs unterstützen. Auch so komische BSDs wie macOS. Im Wesentlichen haben wir uns bei dem Testen darauf haben wir versucht, die Tests so zu machen, dass wir getrennte Komponenten einzeln testen. Das ergibt zwar nicht so ein bisschen das Gesamtbild, das muss man dann gegebenenfalls nochmal getrennt machen, aber das ermöglicht, dass wenn man eine Klasse ändert, die anderen Tests möglichst unabhängig davon sind und nicht zerbrechen, weil wir haben viele Details, die wir testen müssen und da müssen wir das so machen, dass wir möglichst wenig Beeinflussung zwischendurch haben. Wir testen in den Tests größtenteils über öffentliche APIs, beziehungsweise wir haben auch ein paar APIs, die wir dann fürs Testing hinzugefügt haben. Und das geht bei den meisten Komponenten gut, aber gerade eben bei so Infrastrukturkomponenten haben wir ein paar Stellen, wo wir auch mit privaten Schnittstellen testen mussten. Ließ sich nicht vermeiden. Und ja, egal wie viel man Tests man hat, irgendwie fällt einem auf, man bräuchte eigentlich immer noch mehr. Gerade eben User Interface ist irgendwie eine Sammlung von Edge-Cases. Ja, wie testen wir die Widgets? Wir haben natürlich ganz normale Tests, dass wenn man ein Element, wenn man einen Text gesetzt hat, dass man den dann auch wieder auslesen kann. Aber wir haben auch visuelle Tests, wie wir das nennen. Das heißt, wir lassen die Komponente auf einem entsprechenden Debug-Bereich bzw. Testing-Bereich, lassen wir die Komponente sich hinmalen und vergleichen das dann mit einem, was wir vorher aufgezeichnet und manuell kontrolliert haben, weil diese vielen Zeichen, das will man ja nicht im Test-Source-Code stehen haben. Wir testen also die Ausgabe, aber nicht als Pixel, weil ja Fonts und schwer zu vergleichen und im Git wird es ein bisschen unübersichtlich, wenn man viele Bilder hat, sondern wir haben uns ein JSON-Format überlegt, worin wir im Prinzip ja die relevanten Informationen abbilden, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben eine gewisse Größe, wir haben für jede Zelle haben wir entsprechend Text, die Farben und optional Attribute und halt alles, was man so braucht. Ja, die Visual Tests haben wir im Moment leider auch an einigen Stellen für Sachen, die mehr Logik sind, aber über die Public APIs nicht testbar sind. Scrolling ist so ein typisches Beispiel, wobei das auch so ein gemischter Fall ist. Natürlich muss beim Scrolling das Ganze auch richtig dargestellt werden. Aber die Feinheiten vom Scrolling aber wir können die Scroll-Position noch nicht abfragen. Also es gibt immer noch so ein paar Dinge, wo man mehr APIs implementieren müsste und dann wieder mehr Tests. Und ja, der Cycle geht immer weiter mit der Softwareentwicklung. Wir müssen natürlich dann auch testen, dass wir nicht versehentlich irgendwo Dinge hardgecodet haben. In der Größe von zum Beispiel die Farben. Das heißt, wir haben Tests für die Paletten und wir haben zum Beispiel für die Z-Input-Box alleine über 100 Visual-Tests, die wir erstellt haben und die wir dann auch, wenn wir was ändern, pflegen müssen.
Ja, nicht nur Visual-Tests, sondern auch automatische Tests, genau. Ja. Diese Folie habe ich leider nicht in einem Stück zeichnen können, nicht deswegen habe ich hier so komische Pfeile eingezeichnet. Wir haben nämlich im Nachgang, machen wir noch ein bisschen mehr CI, Da finden wir auch dann zum Beispiel ein paar Mesons-Bugs haben wir gefunden, die in Pre-Releases waren, beziehungsweise in der Uni habe ich immer gelernt, es gibt keine Compiler-Fehler. Wir haben auch einen Compiler-Fehler gefunden, zum Glück ist er dann relativ schnell gefixt worden. Allerdings war das tatsächlich auch ein...
Das war eine Fedora-Pre-Release.
Ein Fedora-Pre-Release mit einem ganz aktuellen GCC drin. Also auch da habe ich eine Menge zugelernt und genau, kommen wir weiter.
Genau. Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller durch die Folien gekommen, als wir gedacht haben. Aber ja, wie ist der aktuelle Stand? Es ist auf jeden Fall noch Work in Progress. Es wird auf jeden Fall auch noch mal ein paar Breaking Changes geben, weil wir an der einen oder anderen Stelle festgestellt haben, okay, die Sachen, wie wir für Layouts zum Beispiel mein Speichermanagement machen, müssen wir ein bisschen anpassen, damit es robuster wird. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Man kann sich das auf jeden Fall gut schon anschauen und wenn man bereit ist, ein bisschen die Entwicklung mit zu verfolgen, könnte man damit auch auf jeden Fall schon Anwendungen machen. Wir haben einige Widgets, die auch sehr gut schon verwendbar sind. Wir haben die Doku leider tatsächlich für die Froschcon nicht fertig bekommen. Das hatte ich eigentlich gehofft, aber ja, der Sommer war heiß und wir haben viel Sonne. Ja. Aber ich denke, mit der grundsätzlichen Einführung, wie das funktioniert, kann man sich die Header anschauen, dass man die Set-Text-Funktion aufruft, um den Text von einem Button zu setzen, ist ja relativ gut zu erraten. Wir haben diverse neue Widgets, die natürlich doch dazukommen wollen. Wir haben schon in Arbeit einen Multiline-Text-Edit, mit dem wir dann tatsächlich auch mehrere Zeilen Text komfortabel bedienen können. Eine Messagebox ist natürlich immer so eine Komponente, die schön ist, aber auch sowas wie eine Tree-View oder eine Table-View, um mehr Daten anzuzeigen. Diese View-Komponenten, auch die List-View, verwenden die ganz normalen Qt-Models. Das heißt, wenn man gegebenenfalls irgendwo mal eine Anwendung hat, die bis jetzt nur GUI kann, kann man den gemeinsamen Backend-Code verwenden, um diese Sachen auch anzuzeigen. Und wir sind natürlich offen für Feedback und Mithilfe. Feedback ist immer gut. Wir haben bestimmt immer noch Dinge, die man anders machen könnte oder Use Cases, die noch nicht so gut berücksichtigt sind. Also immer gerne, wenn jemand was sieht, Issues, natürlich auch gerne Pull Requests. Aber ja, Pull Requests sind immer mehr Arbeit für die Ersteller. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon durch. Ja. Da sind die URLs. Ansonsten gibt es Fragen?
Danke. Ich muss ja mit dem Mikro rumkommen.
Genau, du.
Geil, alles gut. Nein, alles gut, ich komme.
Also, ich habe mich gefragt, warum ihr die QT-Sachen nicht auch gekapselt habt in euren Namensraum. Scheint ein bisschen komisch so, aber ist nur so. Ne,
also wir haben halt so ein bisschen diesen Spagat. Auf der einen Seite haben wir Qt-Sachen, die allgemein Qt sind. Also es macht wenig Sinn, dass wir jetzt die Q-File-Klasse, um auf Dateien zuzugreifen, kapseln oder die Q-Network-Socket-Klasse. Wir haben tatsächlich die Sachen, die jetzt sich auf unsere Widgets beziehen, haben wir in das TUI-Namespace auch importiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel wissen will, welche Tasten da tatsächlich gibt es, dann findet man unter QT findet man alle Tasten, davon auch viele, die für Terminals gar nicht spezifiziert sind. Und im TUI-Namespace findet man tatsächlich nur die Tasten, die in dem Kontext auch Sinn ergeben. Das heißt, da muss man so ein bisschen entscheiden. Man hätte natürlich jetzt die Q-Core-Application auch in unser Namespace reinnehmen können. Andererseits ist halt auch so ein bisschen die Idee, dass man, wenn man möchte, Anwendungen schreiben kann, die auf der einen Seite TUI-Widgets und auf der anderen Seite Qt-Widgets verwenden. Und dann hat man halt so, dann wollten wir das jetzt nicht machen, dass das komplett anders aussieht, je nachdem, ob man das machen möchte oder nicht.
Weitere Fragen? Ich laufe auch mit dem Mikro rum. Ja. Dann bedanken wir uns. Ah, da kommt noch ein.
Gut. Ja.
Wir haben noch Zeit.
Ich meine, wir haben betont, ich hätte das auch so geglaubt, ne, dass das viel Arbeit war. Oder habt ihr eine bestimmte Applikation im Auge, die ihr da hinportieren wollt?
Ja, im Prinzip ja, haben wir.
Wir wollten jetzt aber eigentlich nicht spoilern, was da noch kommen wird.
Verschiedene Dinge. Also, das Projekt hat tatsächlich damit angefangen, dass ich einen Passwortmanager haben wollte, den ich auch, wenn die Datei zu Hause liegt, per SSH erreichen kann und die Passwörter bekommen kann. Ja, ja, dann das ist ein massives Jack geworden. Ein kleiner Hinweis hatten wir eben auch schon in der Standfolie, wo wir gerade eben dran sind. Da fällt also auch noch was raus.
Mein Wunsch ist auch dieses Jahr hoffentlich noch bis Ende November einen entsprechenden Editor, also die Textkomponente, die man da auch schon angesprochen hatten, zu sehen. Der Editor war auch in diesem Layer View schon zu sehen. Das heißt ein Full-Feature-Toml-Editor, wo man tatsächlich vernünftig Tabs mit Text mitschreiben kann. Vernünftige Selection hat in allen Features und Formen.
Für so Leute, die wie uns die GUI gewohnt sind und mit Shift-Pfeiltasten navigieren wollen und STRG-C, STRG-V benutzen wollen.
Genau. Ohne, das kann man quasi wieder ganz normal meinem Azubi nicht mehr beibringen muss, wie Vim funktioniert. Das kann ich ihm irgendwann anders beibringen, aber nicht in der ersten Stunde. Er soll einfach mal loslegen. Das ist mein Wunsch an der Stelle gewesen. Genau.
Und gegen Vim und Emacs kommen wir sowieso nicht an. Leute, die sich darin eingearbeitet haben, werden sicherlich dabei bleiben wollen.
Ja, dann bedanken wir uns jetzt aber.
Cool, danke.